Ja, ich möchte zunächst aus 1. Korinther 10 den entsprechenden Vers lesen, Vers 10. Vielen Dank. Murrt auch nicht, so wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Und dann aus dem 4. Buch Mose. In Sabelstein hatte ich schon mal diesen Vortrag gehalten, da habe ich die beiden Kapitel vorgelesen, also das war natürlich eine lange Lesestunde. Diesmal habe ich gedacht, das mache ich etwas anders, ich lese immer nur gewisse Abschnitte und sage kurz etwas dazu. Und das 17. Kapitel lesen wir überhaupt nicht, sondern da werde ich nur eine kurze Zusammenfassung machen, damit uns die Situation nochmal gegenwärtig ist. Und dann wollen wir die Anwendung machen auf uns heute für die neutestamentliche Gemeinde. Und es geht zunächst im ersten Teil um die Horte Korahs und Gottes Gericht, dann um das murrende Volk und Gottes Antwort. Das sind ja zwei verschiedene Gruppen, die da murren und sich beschweren. Dann geht es um die Mittlerschaft von Mose und Aaron. Und da möchte ich dann im dritten Teil eine Anwendung machen auf die Führer von heute, auch als Mittler Personen in gewisser Hinsicht und natürlich die Mittlerschaft unseres Herrn steht da ja im Vordergrund und dann die göttliche Legitimation, die durch den Stab Aarons dann erinnerbar für alle Zeiten dann in die Bundeslade hineingelegt wird, dass die Leute jetzt endlich mal begreifen, dass Aaron tatsächlich von Gott auserwählt ist als der hohe Priester. Aber wir lesen zunächst einmal einen größeren Abschnitt. Wer also seine Bibel dabei hat, 4. Mose 16. Und Korah, der Sohn Jitzas, des Sohnes Keats, des Sohnes Levis, unternahm es und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und Uri, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, und sie standen auf gegen Mose mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männern von Namen. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Und der Herr ist in ihrer Mitte. Und warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Zunächst aber bis dahin. Wenn jemand die Bibel liest und die Geschichte von Korah noch nicht kennt, also nur bis hierhin gelesen hat, der würde sagen, tja, die können sich ja gratulieren da im Volk Israel. Der Mose, der braucht das gar nicht mehr alleine machen. 250 Leute wollen die Aufgabe mit ihm teilen. Sie stellen sich zur Verfügung mit diesen frommen Worten. Die ganze Gemeinde ist heilig. Wir sind sozusagen unterbeschäftigt. Wir wollen auch in die Verantwortung, weil wir den Herrn lieb haben, weil wir die Gemeinde lieb haben. Wir wollen uns auch von Gott gebrauchen lassen. Nun, wir wissen durch die Fortsetzung, die uns gleich beschäftigen wird, dass das hier eine scheinheilige Sprache ist. Und es ist auch eine Sprache, die zu spät kommt, weil es in der Zwischenzeit Ereignisse gegeben hat, die deutlich gemacht haben, dass nicht mehr das ganze Volk, so wie es eigentlich vorgesehen war in 2. Mose 19, Gottes Priestertum sein sollte, das ganze Volk, so war das eigentlich im Plan Gottes, dort wird es beschrieben, sondern durch das goldene Kalb, durch dies Gelüsten, durch diesen Götzendienst, von dem wir hörten in diesen Tagen, sich dieser Vorrechte verlustig gemacht hat und jetzt Gott einen Stamm herausgewählt hat, nämlich den Stamm Levi, und aus dem Stamm Levi wieder ein besonderes Geschlecht mit Aaron an der Spitze für den Priesterdienst und auch den hohen Priesterdienst. Nicht jeder, der fromm redet, ist wirklich ein Heiliger. Ein Heiliger in dem Sinne, dass er wirklich lebendige Verbindung zu Jesus Christus hat, dass er gereinigt ist von seinen Sünden, dass er in Gemeinschaft mit Gott steht und jetzt ein Leben führt zur Ehre Gottes in der praktischen Heiligung. Manche geben das vor, und das Problem, das wir hier haben, auf das ich dann in der Anwendung dann am Ende dieser Stunde zu sprechen kommen möchte, ist dies: Pastorenneid, Konkurrenzdenken, nicht zufrieden sein mit der Position, der Herr dem einen oder anderen anvertraut hat, sondern höher zu denken, als zu denken sich gebührt, wenn ich einmal mit dem Römerbrief zitieren darf. Im Grunde unzufrieden zu sein mit der Wahl und der Auswahl Gottes. Man traut sich selber mehr zu, als wie Gott es bestimmt hat. Und wir werden auf dieses Problem in Verbindung mit den Geistesgaben dann am Ende dieser Stunde hoffentlich noch zu sprechen kommen. Also, es hört sich ganz fromm an. Und es ist interessant, wie Korah und seine Leute tatsächlich die Führenden hinter sich versammeln. Männer von Namen. Sehr oft ist es in Gemeinden, dass Probleme auftauchen, weil die Leiterschaft und die führenden Leute es nicht mehr miteinander können. Der eine dem anderen etwas missgönnt und die Herde darunter leidet. Wir werden sehen, wie Gott darauf antwortet. Wie ist die Reaktion Mose? Vers 4. Als Mose es hörte, fiel er auf sein Angesicht. Und er redete zu Korah und zu seiner ganzen Rotte und sprach: Am Morgen, da wird der Herr kundtun, wer sein ist und wer heilig ist, dass er ihn zu sich nahen lasse. Und wen er erwählt hat, den wird er zu sich nahen lassen. Dies tut. Nehmt euch Räucherpfannen, Korah und seine ganze Rotte, und morgen tut Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Und es soll geschehen, der Mann, den der Herr erwählen wird, der sei der Heilige. Lasst es genug sein, ihr Söhne Levis. Und Mose sprach zu Korah: Höret doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst der Wohnung des Herrn verrichtet und vor der Gemeinde steht, um sie zu bedienen? Dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat herzunahen lassen. Und ihr trachtet auch nach dem Priestertum. Darum rottet ihr euch zusammen, du und deine ganze Rotte, gegen den Herrn. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Mose bringt es auf den Punkt. Zunächst einmal gibt er ihnen die Chance, so wie Aaron zu Gott zu nahen. Durch die erste Anweisung keimt in ihnen wahrscheinlich Hoffnung auf, es könnte gelingen. Aber durch das zweite Wort, das er an sie richtet, wird deutlich, dass Mose durch den Geist, der in ihm ja wirksam ist, Gott redet ja immer wieder zu ihm, er hat ja diese enge Gemeinschaft mit Gott, davon hörten wir schon, entdeckt hat, was auf dem Grunde ihres Herzens sich abspielt. Diese Gier, mehr haben zu wollen, nach höheren Weihen. Ist es euch nicht genug? Mose erinnert sie daran. Sie haben doch schon ein Vorrecht, was die meisten Israeliten nicht hatten, weil sie eben Leviten waren. Sie gehörten zu diesem Stamm, der speziell Gott geweiht war für den Dienst an der Hütte, der Stiftshütte, später im Tempel. Aber nicht alle waren Priester. Der größte Teil waren Leviten. Aber auch dieser Dienst war wichtig, am Heiligtum die Geräte zu tragen, die Geräte zu pflegen und so weiter und so fort. Aber die Priester waren ihnen vorgeschaltet. Das ist das Problem. Wie manchmal hört man das in der Gemeinde, dass der Herr gesagt hat: Einer ist euer Lehrer, ihr alle seid Brüder. Was habt ihr mir zu sagen? So wird oft mit den Ältesten umgesprungen. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Lasst es genug sein. Mose erinnert diese Leute, und damit gibt er ihnen noch einmal eine Chance, umzukehren an das, was Gott bereits für sie getan hat. Aber ihr Blick ist nicht auf das gerichtet, was sie empfangen haben, sondern auf das, was ihnen angeblich fehlt. Sie wollen mehr. Und Mose macht auch deutlich, ich nehme euren Aufstand gar nicht persönlich. Und auch Aaron nicht. Was ihr vorhabt, ist gegen die Gebote des Herrn, gegen seine Anordnung lehnt ihr euch auf. Und das ist gefährlich. Wir sollten auch, wenn wir in eine ähnliche Situation hineinkommen, immer wieder daran denken, letztendlich geht es gegen unseren Herrn. Wir haben das in diesen Tagen schon öfters gehört. Und wenn man so als Letzter spricht, dann hofft man natürlich nicht, dass sich das erfüllt, was gestern unser Bruder Erhard Riedesel als Zitat von unserem Alex da hinten, du bist also gestern auch zitiert worden, mit einem interessanten Wort im Hinblick auf den letzten Vortrag. Aber wir sind ja noch hier, Gott sei Dank, und wollen das noch anhören. Aber was Mose hier deutlich macht und auch für uns wichtig ist, ist, dass wir erkennen, wenn es Probleme gibt, ist letzten Endes immer wieder die Frage, wer hat das Sagen in unserem Leben? Wer hat das Sagen in der Gemeinde? Ist unsere Gemeinde, ist auch mein Leben darauf ausgerichtet, dass Jesus das letzte Wort hat? Oder geht es um unsere Ambitionen, um unsere Vorstellungen? Eben um etwas, was uns noch fehlt, dass wir mehr haben wollen. So fing es doch an mit dem Sündenfall im Garten Eden. Und das Problem haben wir ja immer noch bis heute. Sie hatten so viel, aber sie beschäftigten sich mit dem, was ihnen, wie sie glaubten, mangelte. Jetzt kommt noch ein Versuch von Mose. Vers 12. Und Mose sandte hin, um Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu rufen. Aber sie sprachen, wir kommen nicht hinauf. Ist es zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig fließt, heraufgeführt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Dass du dich auch zum Herrscher über uns aufwirfst? Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das von Milch und Honig fließt, noch uns Felder und Weinberge als Erbteil gegeben. Willst du diesen Leuten die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Da ergrimmte Mose sehr und sprach zum Herrn, wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Nicht einen Esel habe ich von ihnen genommen und keinem einzigen unter ihnen ein Leid getan. Der Aufruhr steigert sich. Die Vorwürfe werden größer. Und die Antwort von Mose deute ich so, dass Mose sich ergrimmt, weil dieser Undank im Hinblick auf die wunderbare Führung des Herrn jeden Tag ein grandioses Wunder mit dieser Nahrung für Millionen von Menschen. Jeden Tag. Und zwar so, dass das Manna sich nicht mit dem Sand vermischte. Können wir auch mal drüber nachdenken. Wie das dort lagerte, dass die das überhaupt gebrauchen konnten. Jeden Tag neu. Und was die hier sagen, das war ein direkter Angriff auf Gott selber. Und Gott schweigt nicht dazu. Aber er lässt die Dinge manchmal auch sich entwickeln. Wie wird das übrige Volk reagieren? Ich habe auch in diesen Tagen gedacht, es ist interessant, wenn man das mal so bedenkt. Ich weiß nicht, wie weit euch das aufgefallen ist. An sich sind wir ja nicht chronologisch vorgegangen in den Vorträgen hier. Mein Vortrag hätte ja viel früher sein müssen. Es waren ja noch einige Ereignisse, die danach stattgefunden haben. Und wo wir merken, dass das Volk immer noch nichts gelernt hat. Immer wieder dieses Murren, diese Vorwürfe. Und wo Mose immer wieder eintritt als Mittler und Gott letzten Endes auch darauf reagiert. Aber auch interessant, wie sehr oft wenige, wir sehen das auch bei den Kundschaftern, wenige die Masse gewinnen. Steht nicht umsonst im Neuen Testament, und das ist in Verbindung mit Gemeindezucht, Römer 16, Vers 17, dass wir achten auf die, die entgegen der Lehre mit süßen Worten Spaltungen und Ärgernisse anrichten. Mit süßen Worten und die Herzen der Arglosen verführen. Wendet euch von ihnen ab. Das waren auch süße Worte zunächst bei Korah. Bei Datam und Abiram wird die Sache schon deutlicher, was dahinter steht. Auch diese Ablehnung jeglicher Autorität, die in Mose jetzt vor ihnen steht. Sie weigern sich, zu ihm zu kommen. Und dann wird das geschildert. Und ich denke, wir kennen alle die Begebenheit. Wie Mose ihnen das dann sagt, wie sie versuchen sollen, dann eben ihre Opfer zu bringen, ihre Räucherpfannen, vor Gott erscheinen, wie dann ein Großteil des Volkes sich hinter sie stellt, hinter diesen Aufruhr, und dann Mose diesen Befehl bekommt, ihn deutlich zu machen, wenn ihr keine klare Trennung vollzieht, euch zurückzieht von den Zelten dieser Ruchlosen, dieser Rotte Korahs, wie sie genannt wird, lauft ihr alle ins Verderben. Und wie Mose im Auftrag Gottes dann ihnen sagt, wenn ihr normal sterbt wie alle Sterblichen, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Das ist so ähnlich wie Elia auf dem Berg Karmel. Und das Feuer vom Himmel kommt und das Opfer verzehrt. Und er im Voraus schon sagen kann, was Gott tun wird. Wenn wir Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, wenn wir leben mit unserem Herrn, bekommen wir auch Licht für die Zukunft. Für manche Dinge sehen wir klarer. Und können auch Menschen warnen vor dem kommenden Gericht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese ganz besonders gerne die Psalmen von den Söhnen Korahs. Das wird hier überhaupt nicht berichtet in dieser Begebenheit, dass sich ein Teil der Familie getrennt hat von dem Vater. Man hat wieder hier den Eindruck, dass die ganze Sippe verschwindet in der Erde. Aber einige müssen dem Ruf gefolgt sein. Und im Psalmen der Söhne Korahs wird ganz besonders deutlich die Gnade Gottes und das Frohlocken über sein Erbarmen. Es ist ja eine ganz dramatische Geschichte. Und am Ende heißt es, das ist geschehen, weil diese Männer, Vers 30 am Schluss, den Herrn verachtet haben. Den Herrn verachtet haben. Und darum geht es beim Murren, beim Klagen, wenn ich mich beschwerde über dies und jenes, wenn ich nicht zufrieden bin mit den Umständen, in denen ich leben darf. Nicht umsonst werden wir im Neuen Testament mehrere Male aufgefordert, in allen Lagen, 1. Thessalonicher 5, und für alles, Epheser 5, zu danken. Aber in beiden Fällen kommt der Zusatz, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, nur dann können wir danken. Wir danken dem Herrn sicher nicht in dem Sinne, dass wir für eine schwere Krankheit danken, weil es uns so schlecht geht und weil wir so viele Schmerzen haben und so weiter. werden wir nicht aufgefordert, dafür zu danken. Wohl aber, dass, obwohl wir diese Schmerzen haben, diese unheilbare Krankheit oder diese Einsamkeit oder was uns auch immer bewegen mag, er dabei ist. Das ist der Grund zum Danken. Er lässt uns nicht im Stich. Und dadurch ehren wir ihn. Wenn wir uns daran klammern, und das kann manchmal unter Tränen geschehen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das wissen wir. Glauben wir das auch? Daran dürfen wir uns klammern. Auch die Dinge, die wir jetzt nicht verstehen. Jakobus sagt, wenn einer zweifelt, wenn er es nicht versteht, er bitte von Gott und es wird ihm gegeben werden. Dass er trotz Unverständnis über die Wege Gottes mit ihm oder mit ihr im Glauben danken kann. Es wird irgendwann irgendwie mir zum Besten dienen. Auch wenn ich das jetzt noch nicht weiß, wie es kommen wird. Diese Leute haben den Herrn verachtet. Sie haben verachtet, was der Herr ihnen Gutes gegeben hat, ihn anvertraut hat. Diese hohe Aufgabe als Leviten. Und wenn wir dann weiterlesen, Kapitel 17, dann ist man ja fast erschlagen. Man glaubt es kaum, dass das möglich ist. Am nächsten Tag kommt das Volk und wirft Mose und Aaron vor, ihr habt das Volk Gottes umkommen lassen. Ihr seid schuld an dieser ganzen Geschichte. So werden manche Leute vom Täter zum Opfer. Wie oft erleben wir das im Alltäglichen und staunen, wie auch die schlimmsten Täter tatsächlich eine Opfermentalität an den Tag legen, dass man sich nur wundern kann. Und dass sie es wagen, wieder sich gegen Gott zu empören, indem sie die Autorität dieser beiden Führer, Mose und Aaron, in Frage stellen. Und dann wird mir Mose wieder ganz groß. Es wird dann berichtet, wie das Feuer kommt und wie Leute umkommen. Und Mose, Aaron sagt, nimm dir schnell die Räucherpfanne, tu Feuer da in ein Opfer und stell dich zwischen den Herrn und das Volk. Tu Sühnung für das Volk, wird in Kapitel 17 dann berichtet. Und der Plage wurde gewährt. Und da finden wir in Aaron einen wunderbaren Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus, der Sühnung für uns tat. Der Mittler wurde zwischen Gott und Menschen, wie es in 1. Timotheus 2 heißt. Der beide Seiten kannte. Gott war er immer und Mensch wurde er vor 2000 Jahren. Und beide Seiten miteinander versöhnt. Und ihn hat es sein eigenes Opfer gekostet. Das wird uns im Hebräerbrief in wunderbarer Weise vorgestellt. Er ist mit seinem eigenen Opfer ein für allemal ins Heiligtum hineingegangen. Und auf diesen neuen und lebendigen Weg, wie Hebräer 10, Vers 19 uns das mitteilt, dürfen wir hinein vor Gott erscheinen, weil er den Preis bezahlt hat. Aber die Menschen wurden nur verschont, damals, das Volk Israel, dadurch, dass sie sich trennten. Es gibt auch im Neuen Testament Trennungen, die durchaus von Gott gewollt sind. Nicht jede Trennung ist gegen Gottes Willen. Es gibt Situationen, wo wir uns distanzieren müssen. Und wenn wir das nicht tun, machen wir uns schuldig. Mit dem allgemeinen Trend. Einer der bekanntesten Aussprüche ist in der Offenbarung 18. Babylon, die große Stadt, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Und solche Trennung gibt es auch schon vorher, nicht erst zu dem Zeitpunkt. 2. Timotheus 3, diese Liste der falschen, der negativen Entwicklung der Namenschristen, um die geht es ja da in 2. Timotheus 3, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen, die sich Christen nennen, aber keine Christen sind, die einen christlichen Geburtsschein haben, christlichen Konfirmandenschein, Trauschein, Sterbeschein, alles christliche Scheine und sind nur Scheinchristen. Was ist mit den Leuten denn los? Eine Form der Gottseligkeit. Von denen wende dich ab, sagt Paulus. Sieh zu, mit wem du Umgang pflegst. Böser Verkehr, schreibt er schon in Korinthern, verdirbt gute Sitten. Auch das gehört dazu. Ja, Mose und Aaron verwenden sich für das Volk, die bei anderer Gelegenheit beide steinigen wollten. Was für eine Liebe auch für Gottes Volk. Das möchte ich hier mit einflechten. Da können wir viel von diesen beiden und vor allen Dingen von Mose lernen. An einer Stelle sagt er, ich bin bereit, lieber aus deinem Buch ausgelöscht zu werden, als dass du dieses Volk vernichtest. Was werden die Heiden sagen? Er hat sein Volk nicht vermocht, in das gelobte Land zu führen. Auf deinen Namen, oh Gott, wird Schmach fallen, wenn du dein Volk vernichtest. Lieber lösche mich aus deinem Buch. Was für eine Liebe zu Gottes Volk. Und wir sind ja auch eine ganze Reihe Leute hier, die auch gebeutelt sind von Gemeindeproblemen. Und wir sind immer in der Gefahr, wenn wir darüber sprechen, auch in einer Weise zu sprechen, die vielleicht nicht immer, sagen wir, der Art des Herrn entspricht. Also ich rede da auch zu mir selber, ich muss da auch aufpassen. Wenn wir meinen, es wäre uns großes Unrecht geschehen oder keiner versteht uns und so weiter. Und trotzdem wollen wir nicht vergessen, es sind die Geliebten des Herrn, solche, die wirklich wiedergeboren sind. Wir wissen es ja nicht von allen, aber wir nehmen ja immer das Beste an. Für die der Herr sein Leben gelassen hat. Wir alle leiden mehr oder weniger an der Gemeinde, am Volk Gottes. Viele von uns haben Negativerlebnisse, tiefe Blessuren. Und trotzdem, die, die der Herr liebt, für die er sein Leben gelassen hat, die lieben wir auch. Wer den liebt, der geboren hat, schreibt Johannes, der liebt auch die, die geboren sind. Und daran können wir uns auch messen, inwieweit wir wirklich in einem geistlichen Zustand sind. In einem Zustand, der dem Herrn gefällt, den der Herr segnen kann. Dass es vorwärts geht. Dass auch wenn wir trauern, wenn wir nicht alles gut heißen. Das heißt das nicht. Wir sehen durchaus die Probleme, wie sie sind. Und wir müssen sie auch beim Namen nennen. Aber der andere muss merken, wenn wir auf eine Sache zu sprechen kommen, dass uns das einfach leid tut. Es drückt uns nieder. Wir wollen mittragen. Wir haben das ja heute Morgen gehört. Einer trage des anderen Lasten. Und nicht nur von oben herab irgendetwas beurteilen. Manche werfen uns auch vor im Malachi-Kreis und auf unseren Konferenzen, dass wir uns so als eine Elite betrachteten. Also ich persönlich tue es auf jeden Fall nicht, aber dass das eine Gefahr ist, daran erinnern wir uns immer wieder, auch wenn wir als Brüder zusammenkommen, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wenn wir das Wort weitergeben dürfen, wenn wir auch auf Negativentwicklungen warnend hinweisen, dass dann nicht als solche, die alles besser wissen, sondern als solche, die daran leiden, an diesen Dingen, die wir erleben, die uns zutiefst erschüttern. Heute Morgen wurde ein Name genannt. Ja, ich kenne diese Person von Kindheit an. Heute ein berühmter Professor, der sich mehr und mehr vom Evangelium entfernt. Ich habe ihm vor etwa 3 Monaten noch einmal geschrieben und versucht, ein Gespräch mit ihm zu haben. Er lehnt es ab. Kann man nur für beten. Und wenn die Dinge zu doll werden, natürlich muss man darauf hinweisen. Aber wenn der Herr uns gebrauchen will, er kann uns nur gebrauchen, wenn wir diese Haltung haben, dass wir daran leiden. Aber auch mit seinem Sieg rechnen. Als ich heute Morgen beim ersten Vortrag und beim zweiten, glaube ich, war es auch noch, so lauschte zu den Ausführungen der Brüder, kam mir plötzlich etwas in den Sinn, an was ich noch nie gedacht hatte. Und ich gebe das einfach mal weiter, so als einen kleinen Gedankensplitter. Nämlich, wir haben ja gemerkt, diese ganzen Geschichten, die wir hier haben, diese Auflehnung, die ständig sich wiederholt, war ja fast alles kurz bevor sie ins Land hineinkamen. Das war ja am Ende, das war ja die nächste Generation. Das heißt, sie waren kurz vor dem Ziel. Wenn sie wirklich der Verheißung Gottes geglaubt hätten, dann hätten sie ja gewusst, komme, was kommen will, in einigen Monaten ziehen wir ins Land hinein. Und dann sagen sie, wir wollen zurück nach Ägypten. Gibt's denn so etwas? Und da fiel mir Daniel ein. Der hatte auch eine Verheißung. Von einem, der in seiner Zeit lebte, etwas älter war, Jeremia. Und die Aussagen des Jeremia waren schon als Gottes Wort anerkannt. Interessant, ja. Und Daniel erinnert sich am Ende der 70 Jahre, dass ja Jeremia davon gesprochen hat. Nach 70 Jahren wird die Gefangenschaft Babylons gewendet und wir können zurück ins gelobte Land. Was tut Daniel? Er demütigt sich. Da kommt dieses ergreifende Gebet. Und wenn ich das lese, kommen mir fast immer die Tränen, weil ich daran denke, dieser Mann, ein ganzes Leben lang, jetzt ist er ungefähr 90 Jahre alt, in der Gefangenschaft, früh ausgegliedert aus seiner Heimat, deportiert, ja, ist ja an sich ein ganz modernes Schicksal, und hat dann mitgestaltet an Babylon. Und jetzt erinnerte er sich, es muss demnächst geschehen. Und er demütigt sich unter die mächtige Hand Gottes und schließt sich selber mit ein unter die Schuld des Volkes. Wenn einer hätte sagen können, ich nicht, ich stehe darüber, dann wäre es Daniel gewesen. Aber er schließt sich mit ein. Und diese Haltung Daniels, die sollten wir auch haben. Uns mit darunter beugen, aber dann Gott erinnern an seine Verheißungen. Und feste damit rechnen, dass er seine Verheißungen erfüllt. Darauf können wir bauen. Und niemals zweifeln an seinem Wort. Seht, und damit das Volk endlich begreift, einen handfesten Beweis hat, dass Gott geredet hat, ist dann die Geschichte mit dem Stab Aarons, der gesprosst hat. Wer das noch nicht gelesen hat, das Kapitel 17, lest das mal. Also das ist eine ganz rührende Geschichte. Und wie Gott da eingreift. Und dann wird dieser gesprosste Stab, der kommt dann in die Bundeslade hinein, zusammen mit den 10 Geboten, also mit den 2 Tafeln und dann auch noch mit dem Krug Manna, auch die Erinnerung an die Wüstenreise. 40 Jahre, mehrere Millionen, ständig verseucht. Seht, das ist so ähnlich wie bei der Speisung der 5000. Habt ihr schon mal dran gedacht, warum da hinterher 12 Körbe da waren? Jeder Jünger bekam einen Korb. Er konnte noch eine Zeit lang davon essen. Dass die merken, das war keine Fata Morgana, kein ekstatisches Erlebnis, keine Vision. Das war tatsächlich, so ist es gewesen. Wir haben den handfesten Beweis noch in unserem Korb bei uns. Der Herr möchte uns stärken im Glauben. Deswegen erleben wir auch manchmal Gebetserhörungen. Wenn wir mit dem Herrn leben, erleben wir auch Gebetserhörungen. Wer das nicht erlebt, ist wirklich eine arme Kreatur und sollte sich fragen, wie sein Verhältnis zu Jesus Christus ist. Er ist ein Erhörer des Gebets. Das, was hier, ich will es zusammenfassen, in der Rotte Koras mit den anderen beiden deutlich wird, sie klagen letztendlich Gott an. Sie wollen mehr. Sie wollen selber bestimmen, wie sie Gott dienen wollen. ihren eigenwilligen Gottesdienst. Davon ist auch im Neuen Testament die Rede. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, das im Einzelnen zu behandeln, aber ihr könnt euch mal diese Stellen anschauen, wo von einem eigenwilligen Gottesdienst die Rede ist. Wir können nicht Gott nahen, wie es uns passt, sondern so, wie die Bibel es uns mitteilt, auf diesem neuen und lebendigen Weg. Und dieser neue und lebendige Weg, welcher Jesus Christus heißt, der hat uns genau mitgeteilt, wie man den Vater anbeten kann in Geist und Wahrheit. Und was dazu gehört und was nicht dazu gehört. Das ist ein Thema für sich. Aber wichtig, dass wir erkennen, auch im Neuen Testament haben wir sehr viele Instruktionen, sehr präzise, wenn auch der Gottesdienst im Neuen Testament nicht so stark reglementiert ist wie im Alten Testament, haben wir doch Leitplanken, die wir zu beachten haben. Und Gott bestimmt, wie wir ihm nahen. Und Gott hat bestimmt, wie man errettet werden kann. Nur auf dem Weg, der Jesus Christus heißt. Sie versäumten, Gott zu danken für das, was sie so reichlich empfangen hatten. Was haben wir denn empfangen? Ich habe das mal auf diesem Zettel hier draufgeschrieben. Da steht nicht so furchtbar viel drauf, aber die wichtigsten Punkte, die kann man da nachlesen, sind noch einige da hinten. Und sollten die alle aufgehen, dann hoffe ich, dass die hier eine Kopiermaschine haben, dass man noch ein paar Kopien machen kann. Da habe ich das aufgeteilt, dann in diese drei Punkte. Erstmal die Rotte, Koras und so weiter. Den Punkt haben wir jetzt. Und jetzt kommt der zweite Punkt, Vorrechte der neutestamentlichen Gemeinde. Und da steht direkt daneben zwei Bibelstellen, nämlich Hebräer 10, Vers 19 und folgende und 1. Petrus 2, Vers 5 und 9. In diesen zwei Stellen steht folgendes. In Hebräer 10, Vers 19 kommt das erste Lasst uns. Von sieben Lasst uns im Hebräerbrief ab dieser Stelle. Und zwar wird dort das Resümee gezogen, weil das so herrlich ist. Jesus Christus, einzigartig, unvergleichlich, was wir alles in ihm besitzen. Deswegen lasst uns hinzutreten. Das ist das erste, lasst uns. Deswegen lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Deswegen lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Und am Ende heißt es, zu ihm hinausgehen, seine Schmach tragen. Sieben lasst uns. Und diese sieben lasst uns, die ihr dann selber mal euch anschauen könnt, ist eigentlich eine Zusammenfassung unseres gesamten Weges mit dem Herrn, unseres Zeugnisses hier auf der Erde. In diesen sieben lasst uns, Hebräer 10, Vers 19 bis zum Schluss. Und in 1. Petrus 2, Vers 5 und 9 ist es noch kürzer zusammengefasst. Dort haben wir das zweifache Priestertum. In Vers 5 das geistliche Priestertum, da geht es um die Senkrechte des Kreuzes. Senkrechter Balken, horizontaler Balken. Der senkrechte Balken, der nach oben weist. Geistliches Priestertum ist Anbetung. Und in Vers 9, 1. Petrus 2, Vers 9, ist es das königliche Priestertum. Das ist die horizontale, das ist die Verkündigung in die Welt. Und es beginnt immer zuerst mit der Anbetung, mit dem Verhältnis zu Gott. Genau wie in Hebräer 10. Das erste, hineingehen ins Heiligtum. Und da geschieht die Anbetung. Und dann hinausgehen in die Welt. Wie können wir das denn? Nun, unsere Blickrichtung ist entscheidend. Und ich habe sie einfach mal so aufgeteilt. Es gibt den Blick zurück. Es gibt den Blick nach vorne. Und es gibt den Blick in die Gegenwart. Was haben wir vom Herrn empfangen? Jetzt kommen wir zum Danken. Der Blick zurück. Was haben wir in der Wiedergeburt empfangen? Ich mache es jetzt kurz. Ihr könnt die Stellen alle nachlesen, euch daran freuen. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, die Gotteskindschaft. Johannes 1, Vers 12, die ihn aufnahmen, Jesus Christus, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das Zweite, das ewige Leben. Johannes 3, 16, auch Vers 36, gehört auch dazu. Dann, wir sind vom Tode ins Leben hinübergegangen, nicht mehr ins Gericht. Johannes 5, 24. Dann haben wir die Geistessalbung. Das hat jetzt mit Pfingstlern und Charismatikern nichts zu tun. Die Geistessalbung ist etwas, was die Schrift eindeutig lehrt. Die Geistessalbung ist die geistliche Fähigkeit, geistliche Dinge, göttliche Dinge zu unterscheiden. Dass wir erkennen, was von unten ist oder was dämonischer Natur ist, von dem, was von Gott herkommt, sind wir gesalbt mit dem Heiligen Geist. 1. Johannes 2 erklärt das und auch 1. Korinther 2 von diesem Heiligen Geist, der uns in die ganze Wahrheit führt. Dann die Geistversiegelung in der Wiedergeburt. Diese Sicherheit, wir gehören Gott. Und ein Geheimnis wird versiegelt und wird eines Tages geöffnet. Wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung hin. Da kommen wir zum nächsten. Das Geistesunterpfand. Der Heilige Geist ist uns gegeben und wenn wir zurückkehren in die Herrlichkeit, kehrt er mit uns zurück. Deswegen heißt es am Ende, der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und Petrus fasst das zusammen, der sagt ganz einfach in 2. Petrus 1, Vers 3, wie uns ist alles für ein gottseliges Leben geschenkt. Das kann man gar nicht mehr überbieten. Alles. Und er beschreibt einige dieser Dinge dort. Ist das nicht Grund zum Danken, jeden Tag aufs Neue? Und das ist noch längst nicht alles. Ihr seid alle in der Lage, noch einige Dinge hinzuzufügen. Ich muss ja nun nicht alles hier machen, sondern noch was übrig bleiben. Was wir geschenkt bekommen haben. Blick zurück! Ach, Psalm 103 wurde hier auch schon zitiert. Preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Genau das wollen wir tun. Wenn wir nach Hause fahren, wir sind auf ernste Dinge aufmerksam gemacht worden und ich bin sehr, sehr dankbar, was wir heute Morgen im ersten Vortrag hörten. Sehr deutlich, sehr klares Wort. Aber wir können diese Dinge nur recht einordnen und uns in der rechten Weise vor dem Herrn auch ordnen, in der Weise, dass es ihm gefällt, wenn das Danken nicht zu kurz kommt. Ja, der Blick nach vorne. Was wartet denn im Himmel auf uns? Römer 8 sagt, wir sind Gottes Erben und Miterben Christi. Gott vererbt uns etwas, obwohl er ja nicht dabei stirbt. Ist ja ein interessantes Erbteil, ja? Der Erblasser bleibt weiter am Leben, aber er will uns mitteilhaben lassen an seiner ganzen Herrlichkeit. Also wenn ich lese Offenbarung 21, der neue Himmel, die neue Erde, und dann, wie Gott beschrieben wird, sie, die Hütte Gottes bei den Menschen, wie ein Zelt, ist natürlich auch im Hinblick auf die Stiftshütte, aber der Ausdruck an sich, sie, die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen, weist doch irgendwie auf die Nähe Gottes hin. Gott wird bei ihnen wohnen. Nicht der ferne Gott, ständig mit ihm in Gemeinschaft. Ist unvorstellbar. Ich denke seit Jahren und in letzter Zeit ganz besonders viel an die Zukunft und an das, wie das sein wird. Kommen allerhand Bilder, tauchen da auf und jedes Mal muss ich sagen, ist überhaupt nicht sicher, ob es so sein wird. Es übersteigt die kühnsten Träume. Ist das kein Grund zur Freude, wenn ich an die Hochzeit des Lammes denke? Dieses Halleluja, nur dort ist vom Halleluja die Rede im Neuen Testament und direkt mehrmals, wenn die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Und wir werden an der Seite des himmlischen Bräutigams in alle Ewigkeit mit ihm zusammen sein, im tausendjährigen Reich, mit ihm herrschen, über diese Erde. Auch da wissen wir nur, wenige Details. Lassen wir uns überraschen. Die Verwaltung der Fülle der Zeiten, sagt die Epheser 1. Und da ist dann am Ende von Epheser 1, da gibt's also einen Vers, den muss ich mal vorlesen, damit ich den nicht falsch zitiere. Der ist einfach so großartig. Schaut mal in eure Bibel. Der letzte Vers von Epheser 1. Da heißt es, oder die zwei letzten, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Man hat doch den Eindruck, dass der Heilige Geist selber nach Worten ringt, um das zu beschreiben. dieses innige Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde. Er ist die Fülle. Der, der alles erfüllt. Und seine Fülle ist die Gemeinde. Ihr Lieben, das kommt auf uns zu. Aber wir leben nicht nur in der Vergangenheit. Wir leben auch nicht nur in der Zukunft. Aber wir dürfen beides, beide Betrachtungsweisen haben. Wir leben auch in der Gegenwart. Was erleben wir denn heute? Römer 8 wieder, die Leitung des Heiligen Geistes. Welche durch den Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und dann wird das beschrieben, worin die besteht. Erleben wir das? Oder dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit leitet, dass er uns Christus groß macht, dass er uns immer lebendiger wird. Das sollte unsere Erfahrung sein, jeden Tag aufs Neue. Und wir haben jetzt natürlich ganz kompakt in diesen Tagen das auch erlebt. Und zwar durch Gottes Wort, das für alles ausreicht. 2. Timotheus 3, Vers 16. Da haben wir die vierfache Funktion von Gottes Wort. Da geht es zunächst mal um die Lehre, das heißt die Information. Im Worte Gottes finden wir alle Informationen, die wir brauchen für ein gottseliges Leben. Auch auf die entscheidenden Fragen. Woher komme ich, wohin gehe ich, was ist das Ziel des Lebens, wie ist die Sünde in die Welt gekommen, auch in mein Leben und wie werde ich davon frei? Wie erreiche ich die Herrlichkeit Gottes? All diese Fragen werden eindeutig, klar, verständlich für jedermann im Worte Gottes beantwortet. Das ist die Information. Das ist die erste Funktion von Gottes Wort. Und die zweite. Ja, da heißt es Zurechtweisung. Die erste Information wendet sich zunächst mal an unseren Verstand. Viele Dinge können wir mit unserem Verstand aufnehmen. Wir können zum Beispiel dahin kommen, und das haben wir hier auch in diesem Buch, das ich wärmstens empfehlen möchte, und es sind immer noch Exemplare da, zu meinem großen Erstaunen, auf unserem Malachi-Tisch. Die Bibel fasziniert mich anhand der erfüllten Prophetie. Das haben wir rausgebracht, um noch einmal Vertrauen in die Bibel zu schaffen, dass sie wirklich Gottes Wort ist. Jedes Wort durch den Heiligen Geist eingehaucht. Irrtumslos, widerspruchslos, auch wenn es einige Probleme gibt, die auch noch kein Mensch gelöst hat. Aber Gottes Gedanken sind eben höher als unsere Gedanken. Bitte bedient euch da. In der Zurechtweisung geht es nicht in erster Linie um den Verstand, sondern um das Gewissen. Das Gewissen muss berührt werden. Und dann gibt es die Unterweisung. Auf dem Weg weitergeführt werden. Aber wir können erst zur Bekehrung kommen, wenn wir getroffen werden. Wenn das Gewissen überzeugt wird, dass wir den Heiland brauchen, dass wir rettungslos verloren sind. Und ihr Lieben, wenn wir mit Moslems zu tun haben oder mit anderen, die noch nicht im Christentum stehen, mit Suchenden, dann sollte uns das ganz klar sein, dass es nicht nur darum geht, dem Gesprächspartner von seiner Schuld zu überführen. Das ist zwar sehr, sehr wichtig und dafür haben wir Gottes Wort. Aber der entscheidende Punkt, wenn Menschen sich bekehren, ist, dass sie begreifen, dass sie sich selber nicht retten können. In jeder Religion gibt es Hilfsmittel, wie der Mensch sich selber retten kann, nur nicht im Christentum. Das Christentum bzw. die Bibel ist, ich sage jetzt mal Religion mit Anführungszeichen, denn es ist keine Religion, ist aber die einzige Botschaft, die sagt, selbst bei größter Anstrengung kannst du dich selber nicht retten, sondern nur, wenn Gott dir die Gelegenheit gibt. Gott tut den ersten Schritt. Dann allerdings sind wir schon gefragt. Aber das zuzugeben, dass wir hilflos sind, nicht nur schuldig, sondern hilflos, das ist der entscheidende Punkt. Und das macht die Bibel sehr deutlich. Und dafür sind die Gesetze geschrieben worden, dass wir erkennen, was Gott von uns erwarten kann und wir müssen zugeben, wir schaffen es nicht. Das haben wir heute, darüber können wir uns heute freuen und danken für diese herrliche Anleitung, die wir haben, für jeden Schritt, für jeden Tag aufs Neue. Und ich gebe jetzt einen kleinen Tipp weiter. für solche, die mit dem Danken etwas Probleme haben. Ein ganz kleinen Tipp. Schafft euch ein kleines Büchlein an. Nicht ganz so dick wie dieses Liederbuch, aber es sollte auch nicht zu dünn sein. Aber ungefähr dieses Format, auf keinen Fall größer. Es muss so sein, dass es bei den Brüdern in die Hosentasche reinpasst und bei den Frauen in die Handtasche. Denn das müssen wir immer dabei haben. Und da steht zunächst mal gar nichts drauf. Und dann schreiben wir auf die erste Seite die Liebe Christi und als Untertitel der Preis der Erlösung. Und dann suchen wir in Gottes Wort all die Bibelstellen auf und die werden uns auch zwischendurch immer wieder einfallen. Dann wird das schnell notiert, wo etwas uns mitgeteilt wird, was es den Herrn gekostet hat, uns zu erlösen. Das ist nämlich der Weg, damit wir das tun, was wir in dem Lied gesungen haben, dass wir den Herrn mehr lieben. Dann erkennen wir nämlich seine Liebe. Ich gebe ein paar Beispiele, damit wir schon mal wissen, womit wir anfangen. Fangen da an mit Psalm 22. Den ganzen Psalm, auf jeden Fall die ersten 22 Verse. Man kann ruhig bis zum Ende. Oder Psalm 69, Psalm 88. Psalm 129, Vers 3, da heißt es, Flüge haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen, die Beschreibung der Geißelung. Jesaja 53, das ganze Kapitel. Sacharja 13, Vers 8, Schwert erwache wieder meinen Hirten und wieder den Mann, der mein Genosse ist. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen, wird im Neuen Testament angeführt, als die Jünger ihn alle verließen. Da ruft Gott nach dem Schwert des Gerichtes und da merken wir, wie furchtbar es auch für den Vater war. Und dann im Neuen Testament die Passionsgeschichte oder 2. Korinther 5, 21, den, der von keiner Sünde wusste, den hat er zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden. Oder 1. Petrus 2, 20 und folgende. Er hat unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holze getragen, auf dass wir den Sünden abgestorbene Gerechtigkeit leben. Galater 3, 13. Er wurde zum Fluch an unserer Stadt. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und solche Verse, ich denke, wir haben das verstanden. Je mehr wir uns damit beschäftigen, desto größer, tiefer und beständiger wird die Liebe zu unserem Herrn, weil wir überwältigt werden von seiner Liebe. Es ist ein ganz einfaches und ich hätte fast gesagt ein todsicheres Mittel, aber hier möchte ich sagen, ein lebensspendendes Mittel. Auf diese Art und Weise und eben immer bei sich haben, wenn andere Gedanken kommen, schwermütig und so weiter, schnell das Büchlein auf und diese Verse lesen. Aber jetzt direkt zum Danken. In die Mitte unseres Büchleins machen wir noch eine andere Überschrift. Wofür ich alles danken kann. Und dann steht als erste Unterschrift die Verheißungen Gottes. Und dann kommen diese Dinge, die ich eben nannte. Der Blick zurück, der Blick nach vorne, der Blick in die Gegenwart. Und das bauen wir ständig aus. Das gilt für jedermann. Und dann machen wir noch eine zweite Sparte, müssen wir aber viel Platz lassen, weil ja die Verheißungen Gottes ziemlich zahlreich sind. Also etliche Seiten später steht dann, Gebetserhörungen, Führungen Gottes in meinem Leben. Und dann steht bei jedermann was anderes. Und dann denken wir mal angestrengt darüber nach. Wir können auch beten dafür, dass der Herr uns den Verstand wieder, das Gedächtnis stärkt, wie wunderbar der Herr uns geführt hat. Und dann tun wir das, was im Psalm 103 eben, was ich zitierte. Nicht mehr vergessen, was der Herr Gutes getan hat. Und dann wird vielleicht auch stehen, wo wir einen Fehltritt gemacht haben. Und wie der Herr uns wieder zurechtgeführt hat. Wie er auch schwere Zeiten nutzte, um uns ihm näher zu bringen. Ist das zu schwierig? Das kann doch jeder. Und das wird uns zu einem froheren Christsein verhelfen. Weil wir einfach mehr damit rechnen, dass der Herr immer noch derselbe ist und uns nicht so verhalten wie Martin Luther, der ja in späteren Jahren öfters depressiv war und als er in einer solchen depressiven Phase war, wieder am Rumjammern war und seine Katharina war eine sehr kluge Frau, die hat sich dann gedacht, ich werde ihn mal etwas kurieren, hat sich dann Trauerkleidung angezogen Und ist dann, kam dann jammernd die Treppe runter in das Studierstübchen von Martin Luther, war ständig am Jammern, sie kommt dann in die Stube rein. Martin war schon ganz aufgeregt, was ist da passiert. Und dann zieht sie noch die Vorhänge zu und jammert ständig. Und Martin fragt, was ist denn los, was ist denn los? Ja, sagst, das ist ganz furchtbar, ich kann dir das gar nicht sagen. Er sagte, nun sag doch endlich mal. Ich sagte, ich kann das einfach nicht. Ja, ich sag, Weib, jetzt sagst du mir das, oder? Naja, auf jeden Fall sagt sie, ja, Gott ist gestorben. Was, sagt Martin, Gott ist gestorben? Ja, bist du denn noch ganz bei Trost, Weib? Wie kannst du denn sowas sagen? Ja, sagt Katharina, wenn ich dich so jammern höre, dann habe ich wirklich den Eindruck, dass Gott gestorben ist, ja. War kuriert. Ich weiß zwar nicht, wie lange das gedauert hat, ja, aber auf jeden Fall, das half. War etwas brutale Methode, aber sehr wirksam. Aber ihr Lieben, wir müssen uns daran erinnern, unser Gott ist noch derselbe. Der Herr verlässt uns nicht, was auch kommen mag. Und wenn wir seine Gegenwart nicht so spüren, sollten wir schon darüber nachdenken, ob eventuell wir selber daran Schuld haben. Dass unser Blick vielleicht zu wenig auf ihn gerichtet oder aber, das kann auch der Grund sein, dass wir Sünde in unserem Leben dulden, die nicht gerichtet ist, nicht bekannt ist. Und wir die Gemeinschaft mit dem Herrn einfach nicht mehr pflegen. Jetzt muss ich ganz schnell machen mit dem Murren und Klagen. Also, ich habe hier eine ganze Menge aufgeschrieben. Das nehmen wir jetzt nicht mal alle durch. Aber das kann jeder mal selber. Aber als Hauptursache oben steht die falsche Blickrichtung. Trachte nach dem, was mir angeblich fehlt. Der erste Punkt, den ich hier erwähne, ist, im Hinblick auf die Stellung in Christus sind wir alle gleich. Genau wie Koras Rotte und all die anderen. Sie gehörten zum irdischen Volk Gottes, hatten sie alle die gleiche Stellung. Aber sie hatten eine unterschiedliche Funktion. Wenn es um den Dienst geht, da sind unsere Funktionen unterschiedlich. Und da gibt es solche, die führen und andere, die geführt werden. Da gibt es solche, die mehr in der Öffentlichkeit wirken, am Wort zum Beispiel, und solche, die mehr im Verborgenen tätig sind. Aber im Neuen Testament wird das sehr, sehr deutlich, dass gerade auch diese verborgenen Dienste einen ungeheuren Wert haben für Gott. Wer das nachlesen möchte, 1. Korinther 12. Gerade das Verborgene, besonders wertvoll. 1. Petrus 4, die diakonischen Dienste müssen in der Kraft Gottes getan werden. Das kann man nicht so aus dem Ärmel schütteln. Im Dienst ist es unterschiedlich und unsere Dienste sind abhängig von den Geistesgaben, nicht von unserer Intelligenz, nicht von unserer Willenskraft, von unseren natürlichen Gaben, sondern von den Geistesgaben, die allerdings manchmal auch die natürlichen Gaben mit hineinnehmen in den Dienst für den Herrn. Und seht, und die Bibel macht deutlich, diese Geistesgaben verteilt der Herr, wie er will, durch den Heiligen Geist. Und da gilt es nicht, nach der Gabe des anderen zu gieren, sondern zu erkennen, welche Gabe habe ich. Ich sehe hier so ein paar Brüder, die können wunderbar auf der Straße predigen. Ich kann das nicht. Ich habe das auch versucht. Ich wollte das gerne. Mit einer Apfelsinenkiste und so weiter. Und habe auch losgelegt. Aber es war Tragödie. Ich habe gemerkt, das ist einfach nicht dein Dienst. Das war wirklich, das fiel mir schwer, das aufzugeben. Aber nachdem ich das mal ein paar Mal gemacht hatte und die Pleiten erlebt hatte, fiel das dann auch schon ein bisschen leichter, ja. Und ich habe auch Verschiedenes versucht. Ist ja wichtig zu erkennen, welche Gabe ich habe. Manche wissen das sofort, bei manchen dauert es etwas länger, bei mir hat es auch was länger gedauert. Aber dann mit dem zufrieden sein. Und wie viele Brüder und Schwestern haben überhaupt keinen Dienst groß in der Öffentlichkeit, tun aber ihren Dienst in der Stille. Wenn ich an einen Bruder denke, der mittlerweile beim Herrn ist, nachdem der pensioniert war, der war Polizeimeister, da hat er angefangen für uns diese Arbeit zu machen, das Heften, zusammenlegen und so weiter. Von morgens bis abends, jeden Tag außer Sonntag, 30 Jahre lang. Und hat gesagt, erzähl das nicht weiter, solange ich lebe. Mittlerweile ist er beim Herrn, kann ich das auch weitergeben. 30 Jahre lang. Ich habe ihn bewundert, grenzenlos. Hätte ich nicht gekonnt. Was für eine Hingabe. Und wie viele Schwestern sitzen hier, die vielleicht um des Herrn willen auch eine glänzende Karriere aufgegeben haben, weil sie erkannt haben, der Herr will sie woanders, vielleicht eben als Hausfrau und Mutter, und haben auf ihren Beruf verzichtet, wo sie vielleicht Universitätsprofessorin hätten werden können. Erkennen, was hat der Herr mir zugedacht? Und da ein wirkliches Ja finden und mit dieser Gabe arbeiten, denn eine Gabe, das ist auch eine Begabung. Das fällt mir auch leichter als da, wo ich eben keine Gabe habe. Aber es kann durchaus mit sehr viel Selbstverleugnung verbunden sein. Ihr Lieben, wir wollen die Gaben nicht verachten, die der Herr uns gegeben hat, sondern ein dankbares Ja finden. Und dann kann er uns gebrauchen. Und das Problem heute ist auch das Problem der Autorität. Autorität wird grundsätzlich in Frage gestellt. Wie verhalten wir uns da? Wir haben leider jetzt nicht mehr die Zeit. Ich habe hier einige Hinweise gegeben. Das können wir uns dann anschauen. Auch das Murren und Klagen, sich auflehnen gegen geistliche Autorität, gegen die Ältesten. Es gibt heute eine Reihe Brüder, die haben eigentlich den Auftrag, Älteste zu sein, sie weigern sich aber, weil sie Angst haben wegen dem Murren in der Gemeinde, weil das ein sehr schwerer Dienst ist. Ich habe über viele Jahrzehnte ein relativ großes Werk geleitet. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, aber viele Schlichtungen durchführen müssen. Aber die Leitung der Gemeinde, in der ich seit 25 Jahren Mitältester bin, eine kleine Gemeinde von 70 bis 80 Leuten, war für mich viel schwerer als die Leitung dieses Werkes. Ich glaube, dass die Aufgabe der Ältesten neben der Aufgabe der Väter, die so ähnlich, ja, mit die schwersten Aufgaben sind. Und sie brauchen unser Gebet, unsere Unterstützung. Auch ein freundliches Wort der Ermutigung kann ein Ältester auch mal gebrauchen. Sollte nicht so häufig sein, sicher, tut keinem von uns gut. Aber wir sollten dankbar sein, wenn Brüder bereit sind, diesen Dienst zu tun. Ist mit sehr viel Selbstaufopferung verbunden. Und wir sollten auch dankbar sein für die Frauen dieser Ältesten. Für die ist es mindestens so schwer. Ja, ihr Lieben, wenn wir dahin kommen, neu zu erkennen, zutiefst überzeugt zu sein, und damit komme ich zum Schluss, dass Gott keine Fehler macht, auch im Hinblick auf die Verteilung der Gaben, dass wir frei werden von Neid, von Eifersucht, Konkurrenzdenken, dass jeder an seinem Platz dem Herrn dient, die Mauer baut, wie in Nehemia 3, jeder an seinem Platz vor sich hin, das, was der Herr ihm vor die Füße legt, dann ergänzen wir uns in wunderbarer Weise. Wir treten keinem auf die Füße. Wir nehmen niemandem etwas weg, sondern jeder bekommt das vom Herrn, was ihm zugedacht ist. Und die Gemeinde Jesu blüht auf. Es geht vorwärts. Jung und alt bleiben zusammen. Und wir erleben das, was einer ein bisschen humorvoll mal so formuliert hat. Jung und alt, das gibt Halt. Alt und Schwung, das bringt Schwung. Alt und jung, das bringt Schwung. Zusammen am Bau Gottes arbeiten. Uns gegenseitig helfen, manchmal auch ermahnen, gehört auch dazu, und ermutigen. Und niemals das Danken vergessen. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Das wünsche ich mir persönlich jeden Tag neu und uns allen. Und dass wir so frohgemut nach Hause ziehen, auch in dem Bewusstsein, auch wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen, der Herr steht darüber und er wird uns helfen, diese Schwierigkeiten zu meistern und niemals aus den Augen zu verlieren, dass der Endsieg unserem Herrn gehört und niemand ihm diesen Sieg streitig machen wird.